Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
Herr Marold, Sie sind Radfahrer und Sie vermissen Ihre Fahrräder seit einigen Wochen. Das haben Sie gestern nochmal auf Twitter geteilt. Mhm. Was war da los?
Ja, fast ein Klassiker, wobei man weiß gar nicht mehr, was man noch alles tun soll. Also das waren zwei relativ gute, deswegen auch teure Räder, die ich im Keller abgestellt habe. Also hinter drei Türen, Hauseingangstür, Kellerstahltür, normalerweise verschließbar, stand leider dann offen. Und Kellerverschlag selber nochmal, der war dann aufgebrochen. Also man weiß gar nicht mehr, was soll man mit den Rädern noch machen? Draußen stehen lassen geht nicht, immer einen fünften Stock schleppen ist auch blöd, vor allen Dingen, wenn es matschig ist. Also ich weiß gar nicht, wie das, also lohnt sich das überhaupt, noch ein Rad zu kaufen? Ich bin im Zweifel.
Naja, wenn es Spaß macht, drauf zu fahren, dann im Zweifel ja schon. Ich habe letztens aus Ihrer Zeitung einen neuen Begriff gelernt, nämlich den Mamil. Wissen Sie, was das heißt?
Nee, den habe ich überlesen bei uns.
Das nennt sich Middle-Aged Man.
Ach, doch, das habe ich.
Quasi, es meint Rennradfahrer in Fahrradkleidung.
Habe ich sehr gefeiert, ja.
Haben Sie sich wiedererkannt? Sind Sie selber ein Mamil, ein Middle-Aged Man in Lycra?
Nee, weil ich quetsche mich nicht in diese Ultra-Rad-Funktionskleidung. Aber ich will dennoch wieder, wie auch in den letzten Jahren, am Velocity teilnehmen. Und das ist ja schon am 2. Juli. Aber jetzt fehlt mir noch das Rad. Ich bin auf der Suche.
Oh, wie viele Kilometer müssen Sie da?
100 ist es in diesem Jahr.
Nicht schlecht. Dann drücken wir die Daumen, dass vielleicht ja ein Rad auch halbwegs funktionsfähig wieder auftaucht. Ich habe gehört, über die sozialen Medien funktioniert das manchmal mit dem Teilen.
Manchmal. Ja, wir hatten eine Kollegin, Ann-Kathrin Hipp, die hat auch ihr Fahrrad verloren an einen Dieb und hat es bei Facebook veröffentlicht und da wurde das Rad tatsächlich gefunden.
Also manchmal hilft die Crowd dann doch.
Ja.
Lorenz Marold ist hier mein Gast in dieser Stunde Radio oder in einer guten halben Stunde Podcast und wir sortieren die wichtigsten Themen, die dieser Tag bereithält. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Lorenz Marold ist der Chefredakteur des Tagesspiegels und er ist heute mein Gast, um auf die wichtigsten Themen des Tages draufzuschauen. Herr Marold, haben Sie Haustiere?
Jo, wir haben seit 3 Jahren inzwischen einen kleinen Pomeranian, Beverly.
Oh, schön. Und ja. Sie gehen dann auch regelmäßig raus?
Ja, ich bin derjenige, der sich da am meisten kümmert und Beverly ist normalerweise immer dabei. Heute habe ich sie mal nicht mitgebracht, weil ich nicht riskieren wollte, dass sie hier unseren Talk zerkläfft.
Ach stimmt, es wurde mir berichtet. Ich frage Sie das, weil es momentan einen relativ prominenten Menschen gibt, der gerne im Gefängnis ein Haustier halten wollen würde. Wenn es nach dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny ginge, dann hätte der nämlich gerne ein Känguru. Der sitzt ja in Russland im Gefängnis und es ist jetzt öffentlich geworden, was für Anträge er immer mal an die Gefängnisverwaltung stellt. Und da hat er eben auch mehrmals um die Erlaubnis gebeten, ein Känguru zu halten. Ich musste da erstmal zweimal hingucken, weil ich erst dachte, ist vielleicht eine Ente oder so, also Falschmeldung. Wie ging es Ihnen denn da?
Ja klar, man wundert sich natürlich erstmal, aber es ist natürlich Teil des Versuchs, die russische Regierung und den Staat bloßzustellen mit solchen Anträgen. Und deswegen wundert man sich ein bisschen, aber es erklärt sich dann irgendwie. Und das, worüber man sich überhaupt wundert, ist, dass Nawalny tatsächlich noch die Kraft und die Nerven für sowas hat.
Ich würde auch sagen, der ist ja freiwillig, nachdem er vergiftet worden ist und in Deutschland behandelt wurde, wieder nach Russland gegangen, mit der Aussicht auch tatsächlich. Also es wurde auch angekündigt, dass er da festgenommen wird. Er hält da weiter durch und heute beginnt in Russland auch ein neuer Prozess gegen ihn. Ihm wird in Anführungszeichen Extremismus vorgeworfen. Das ist natürlich ein Schauprozess und ich frage mich, wie er das trotzdem auch schafft, auch international nicht, nach wie vor nicht als Opfer dazustehen. Weil wir alle haben natürlich diese Bilder gesehen von einem körperlich total geschwächten Nawalny nach dieser Vergiftung, die er ja knapp überlebt hat, aber auch nach diversen Hungerstreiks, in die er schon getreten ist. Wie schafft man das dann trotzdem mit so einer Känguru-Meldung, jemanden zum Schmunzeln zu bringen? Weil es könnte ja auch sein, dass er das zusammengekauerte Opfer ist, das eben jetzt irgendwo im Straflager verschwindet.
Hm. Das ist ganz interessant. Er war ja auch gerade wieder schwer erkrankt, also hatte über starke Magenschmerzen geklagt, musste dann auch behandelt werden. Und man weiß, die Zelle ist 2x3 Meter groß, es ist verschärfte Einzelhaft. Das sind schon wirklich brutale Umstände. Und unabhängig davon, was man jetzt von seinen politischen Positionen hält, muss man sagen, dieser Mensch scheint offenbar unendlich viel Kraft zu haben. Woher er diese Kraft zieht, hat er ja vorgestern zu seinem Geburtstag geschrieben bei Twitter. Und wenn ich das mal ganz kurz zitieren darf, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, weil das wirklich bemerkenswert ist. Er sagt, das Leben funktioniert so, dass gesellschaftlicher Fortschritt und eine bessere Zukunft nur dann erreicht werden können, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen bereit ist, den Preis für ihr Recht auf Glauben zu zahlen. Je mehr Leute es gibt, desto weniger muss jeder bezahlen. Das heißt, er beschreibt sich schon als so eine Art Vorreiter, vielleicht auch ein bisschen als Märtyrer. Es gibt ja auch prominente Vorbilder in aller Welt, Menschen, die tatsächlich als Oppositionelle Jahre, manchmal Jahrzehnte in Gefängnissen gesessen haben und dann, Beispiel Nelson Mandela, tatsächlich irgendwann auch ihr Land regieren konnten. Vielleicht nimmt er sich daran ein Vorbild und versucht es auf diese Art und Weise.
Ja, interessant. Dieses Stichwort des Märtyrers habe ich mir auch notiert und ich habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, ob es vielleicht auch deshalb so gut funktioniert, seine Geschichte natürlich auch medial aufzugreifen, weil er sich selber natürlich auch suggeriert. Sie haben jetzt gerade in dem Zitat kam das Wort Glauben vor. Das hat ja ganz viel auch mit dieser Standfestigkeit dann zu tun. Ja, vielleicht sind wir gesellschaftlich auch einfach auf der Suche nach so etwas, was sich dann auch ganz gut vermarkten lässt auf eine Art.
Es klingt fast ein bisschen kalt, wenn wir so denken, mit vermarkten. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass dieser Mensch was erreichen will. Was er da erreichen will, da sind ja auch nicht alle so richtig begeistert. Also er selber hat sich ja als nationalistischer Demokrat bezeichnet, hat schon auch ein paar dubiose Kontakte gehabt. Das ist auch in diesem Dokumentarfilm, der Oscar ausgezeichnet wurde, über seine Zeit in Deutschland blass geblieben. Da ist beides eigentlich nicht erklärt worden. Das eine, was treibt ihn wirklich an? Und das andere, was würde er denn tatsächlich tun? Wäre er in der Lage, selbst Verantwortung zu übernehmen? Das ist ein bisschen eine Wundertüte und womöglich ist das auch absichtlich so.
Es gibt heute auch noch ein Signal von einer anderen Seite, was Nawalny angeht. Oder es gab dieses Signal, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat heute über eine Beschwerde von Nawalny entschieden. Der ist ja, wir haben es gerade erwähnt, vor 3 Jahren vergiftet worden. Und danach hat er Beschwerde eingelegt. Und es geht darum, dass die russischen Behörden sich geweigert haben, den Vorfall strafrechtlich zu verfolgen. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt entschieden, dass die russischen Behörden diese Vergiftung effektiv aufklären müssen. Es gibt also, abgesehen auch von dem, wie er sein mediales Bild zeichnet, durchaus auch internationale Unterstützung. Jetzt ist aber das Doofe, dass Russland wegen seines Angriffskriegs gerade aus dem Europarat geflogen ist und damit eben auch die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mehr bindend ist für Russland. Das heißt, ja, gutes Signal und dann?
Ja, das ist halt ein Signal, das ins Leere geht, weil man kann sich das vorstellen, was Putin dazu denkt, dass der Europäische Gerichtshof irgendetwas befindet. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Denn das muss man einfach auch ja auch nochmal klarstellen, wenn Nawalny wegen Extremismus jetzt tatsächlich ein neues Verfahren bekommt, der eigentliche Extremist ist Putin. Das ist nicht erst seit Beginn des Krieges klar geworden. Und da kann man natürlich mit Recht und Gesetz überhaupt nicht vorankommen. Es ist ja auch interessant, dass bis heute die russische Regierung nicht nur bestreitet, dass es diesen Giftanschlag gegeben hat, sondern sie bestreiten auch, dass die Aufklärung, die Nawalny ja selber betrieben hat, der hat ja damals tatsächlich einen der Täter ans Telefon bekommen und hat quasi ein Geständnis von ihm bekommen. Selbst das bestreitet ja die russische Regierung, das sei nicht authentisch, das sei gefaked. Also da wird im Grunde genommen alles auf den Kopf gestellt.
Der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold, vielen Dank. Am Samstag hat die österreichische Partei SPÖ einen neuen Vorsitzenden gewählt. Und das hat der Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel danach vermeldet.
Österreichs Sozialdemokraten haben einen neuen Parteivorsitzenden, Hans-Peter Doskozil, SPÖ-Landeshauptmann im Burgenland. Mit 53% hat er sich knapper als erwartet durchgesetzt gegen Andreas Babler, SPÖ-Bürgermeister in der Kleinstadt Traiskirchen, der mit knapp 47% der Stimmen einen von vielen in der SPÖ-Parteibasis bejubelten Achtungserfolg errang.
Aber Stand heute muss man leider sagen, diese Meldung, die stimmt nicht. Und zwar, weil die SPÖ, so muss ich es leider sagen, zu blöd war zum Auszählen. Das Ergebnis ist, wir haben es gehört, 53% zu 47% der Stimmen ausgegangen. Aber was jetzt erst aufgefallen ist, in einer Excel-Liste sind die Namen der Kandidaten vertauscht worden. Und der Falsche ist zum Sieger ernannt worden. Ja, und jetzt ist der Parteilinke Andreas Babler SPÖ-Vorsitzender und nicht mehr Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland. Und ich möchte das besprechen mit meinem Gast, mit Lorenz Marold, dem Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels. Finden Sie eine andere Bezeichnung außer zu blöd zum Auszählen, um zu beschreiben, was da passiert ist, Herr Marold?
Ja, wir sind ja in Berlin einiges gewohnt an Wahlpannen.
Stichwort und Wiederholungswahl.
Richtig. Und Sie haben ja gerade gesagt, leider, das bezog sich ja nicht auf das letztliche Ergebnis, auf den Kandidaten, sondern einfach, weil tatsächlich das Vertrauen in demokratische Strukturen einfach weiter zerstört wird durch solchen Blödsinn. Man muss es einfach so deutlich sagen. Und wenn die SPÖ gehofft hatte, mit dieser Wahl tatsächlich wieder ins Geschehen eingreifen können in Österreich. Und man darf schon daran erinnern, die SPÖ war ja quasi so eine Art Staatspartei in Österreich. Also man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es Regierungen ohne die SPÖ gibt vor längerer Zeit. Über dieses Schauspiel freut sich nur eine Partei und das ist die FPÖ, die Rechten in Österreich, die vor einem Comeback stehen und die sich natürlich totlachen über solch einen Unsinn.
Hans-Peter Doskozil, der jetzt doch nicht gewonnen hat, der hat sich jetzt ein für alle Mal auch aus der Bundespolitik zurückgezogen. Also hat gesagt, hier, das ist jetzt echt zu viel, da gehe ich lieber ganz. Und er hat die Vorfälle so kommentiert.
Das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie. Es wird genug Häme geben, es wird genug Spott geben. Das müssen wir uns in dieser Situation auch gefallen lassen.
Also genug Häme, genug Spott gibt es auf jeden Fall jetzt schon. Man muss nur einmal kurz Twitter aufmachen, dann kann man es auch nach einer Minute wieder zumachen, weil so viel gelacht wird. Aber dieser erste Punkt, dieser Tiefpunkt der österreichischen Sozialdemokratie, würden Sie da mitgehen? Ist das wirklich so schlimm oder kann das halt mal passieren? Ich meine, Sie haben es gerade schon angedeutet, in Berlin gab es auch eine Wahlwiederholung, haben auch viele ziemlich gelacht, auch viele über das schwindende Vertrauen gesprochen, aber die wurde dann nochmal durchgeführt und dann kann man vielleicht auch anfangen zu vergessen.
Mag sein, aber das wird ein bisschen dauern, weil es geht ja darum, ob man der SPÖ zutraut, auch Verantwortung zu übernehmen, auszuüben. Und natürlich wird sich jeder bei der nächsten Wahl daran erinnern und wird sagen, Mensch, die schaffen es nicht mal, ihre eigene Wahl zu organisieren. Wie wollen die dann das Land strukturieren? Wie wollen die da überhaupt regieren? Das wird wahnsinnig schwierig. Wir haben uns ja in Berlin ein bisschen gewundert, dass das relativ glatt ohne Aufstand vonstatten ging. Es gab natürlich auch mal wieder
der Bevölkerung, meinen Sie?
Seitens der Menschen, die hier nochmal gezwungen wurden, den Sonntag zu opfern oder sich eben dieser Briefwahl anzuschließen. Das ist ja schon eine Zumutung. Niemand hat sich entschuldigt in Berlin übrigens dafür, muss man ja sagen. Es ist niemand deswegen zurückgetreten. Das war schon auch ein ziemlicher Skandal. Und natürlich, klar, die Leute sind ein bisschen vergesslich. Aber das, was da passiert ist, ist so ein bisschen wie der Sandsack für Joe Biden. Also dieses Stolpern bleibt im Kopf und wird wahrscheinlich beim nächsten Mal doch dazu führen, dass die SPÖ bei Wahlen deutlich weniger einfahren kann, als sie es hätte tun können.
Sie spielen da jetzt gerade auf Joe Biden an, der letztens auf einer Bühne über einen Sandsack gestolpert ist und tatsächlich den Halt verloren hat. Hat auch ziemlich große mediale Reaktionen hervorgerufen. Sie haben jetzt gerade von Entschuldigung gesprochen, die in Berlin nicht da war. Einer hat sich ziemlich direkt entschuldigt und zwar einer, der eigentlich überhaupt gar nichts dafür kann. Und zwar Andreas Babler, der ja jetzt doch Vorsitzender geworden ist von der SPÖ. Und der ist auch erstmal, finde ich, gar nicht so aufgetreten wie so ein Sieger.
Ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen.
Tja, also, das ist die ärmste Sau in dieser ganzen Geschichte. Also es ist ihm nicht nur genommen worden, der Moment der Bekanntgabe, den Triumph auszukosten und zu zeigen, tatsächlich ist passiert was anderes, sondern es schwebt natürlich auch trotz alledem jetzt immer noch die Frage, haben sie denn jetzt richtig gezählt? Ja, also es ist heute nicht der dritte Kandidat ernannt worden, den gab es ja auch noch, das ist ja schon mal gut. Aber ehrlich gesagt, das ist ein solcher Malus, mit dem der Mann starten darf. Und es ist auch ein emotionaler Schaden, der da entstanden ist, nicht nur für ihn, sondern für die Partei, aber eben auch für ihn. Dieses Gefühl, sich zu freuen, eine Wahl gewonnen zu haben, ist ihm genommen worden, eigentlich auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Das ist so ein bisschen wie auch in Berlin mit Kai Wegener, Wiener, der drei Wahlgänge bräuchte und den größten Tag seines Lebens eigentlich in Angst und Schrecken verlebt hat. Das ist für einen Demokraten bitter.
Wenn Sie jetzt vom dritten Kandidaten sprechen, es sind ja ursprünglich drei angetreten, eine Kandidatin, aber es gab auch einen Journalisten, der hat ein Tier auf die Wahlliste gesetzt, weil wir es vorhin ja schon von Kängurus, die in Gefängnissen gewünscht hatten, und zwar eine Giraffe, die Giraffe aus dem Zoo in Schönbrunn. Haben Sie darauf angespielt bei Ihrer Bemerkung, es gab noch einen dritten Kandidaten?
Ja. Es gab ja noch einen anderen Journalisten, der hat dann nochmal nachgezählt, ob jetzt die Giraffe mitgezählt wurde oder nicht, weiß ich dabei gar nicht. Aber es gab tatsächlich dann ja am Ende auch wieder eine Stimme mehr, als tatsächlich abgegeben wurden und so weiter. Also so ein Desaster wirkt nach und natürlich ist es leicht, sich darüber lustig zu machen, aber eigentlich ist es ein ziemlich trauriger Vorgang.
Lorenz Marold ist der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels und er hat eine Rubrik mitgebracht. Herr Marold, Sie möchten gerne teilen, worüber Sie sich ja so ein bisschen geärgert haben oder was Sie emotional zumindest so ein bisschen beschäftigt hat hier in letzter Zeit oder heute. Was ist das denn?
Also ehrlich gesagt gibt es da vieles, aber was mich zugleich geärgert und dann belustigt hat, das ist in der Tat der Umgang des Bundestags mit den Nebeneinkünften der Bundestagsabgeordneten. Wir erinnern uns, nach der Maskenaffäre beschloss der Bundestag schärfere Regeln für die Offenlegungspflicht. Und das Gesetz ist im Oktober 21 in Kraft getreten. Das sind anderthalb Jahre, die der Bundestag es nicht geschafft hat, seinem eigenen Gesetz zu folgen. Das heißt, es kam einfach nichts rein. Wir haben immer wieder geschaut und die Listen waren leer. Und erst jetzt ist bis auf einen Abgeordneten tatsächlich mal eine Übersicht. Die konnte man noch nicht mal prüfen bisher. Also bei manchen hat man auch noch ein paar Fragezeichen, ob das wirklich stimmt. Aber jetzt zum ersten Mal. Tatsächlich hat man es geschafft, die 736, also eigentlich nur 735 Abgeordneten tatsächlich mal aufzuführen. Warum hat das so lange gedauert, haben wir uns gefragt. Und das ist jetzt eher der belustigende Teil dieser Geschichte. Es war tatsächlich so, dass die Abgeordneten gebeten wurden, tatsächlich analog auf 23 Seiten Papier ihre Angaben zu machen. Und dann gab es eine Schreibkraft im Bundestag, die diese 23 Seiten mal 736 Abgeordneten in eine Datenbank händisch eingeben musste.
Oh, das also ist das, Fleißarbeit.
Das ist Fleißarbeit, aber das klingt wirklich bei jedem Anspruch, sich irgendwie mit der Digitalisierung zu beschäftigen, komplett absurd.
Aber wer weiß, wir haben jetzt gerade gehört, auch der Umgang mit Excel-Tabellen kann zu kompletten Pannen führen. Das führt hier zumindest dazu, dass etwas auf Papier wirklich auch irgendwo dann mal liegt und man es auch nachprüfen kann.
Ja, aber beim Übertragen kann der ein oder andere Fehler in Excel-Tabellen passieren, wie wir gesehen haben.
Ich möchte gerne noch zufügen, dass es ja zumindest, Sie haben diese Selbstverpflichtung eigentlich auch gerade schon angesprochen mit seit der Maskenaffäre, dass der Bundestag sich da selber auch transparenter machen will, dass das ja aber trotzdem anderthalb Jahre hin oder her ein total guter Schritt ist. Also immerhin können jetzt Zeitungen wie Ihre darüber berichten, immerhin können wir da jetzt drüber diskutieren und können zum Beispiel auch sagen, gut, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die hat fast 750.000 Euro dazu verdient im Jahr 2022. Da ist sie nicht ganz oben, aber ziemlich weit oben. Und wir können auch nachvollziehen, warum sie sogar aus ihrer eigenen Partei zurechtgewiesen wird, warum sie eigentlich so viel woanders verdient. Mhm. Also da ist ja schon jetzt trotzdem, egal wie lange es jetzt gedauert hat, eine Grundlage da, um dann mal nochmal weiter zu recherchieren.
Ja, das stimmt. Wobei man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine Neiddebatte reingerät. Also ein Abgeordneter, eine Abgeordnete verdienen gut 10.000 Euro an Diäten plus 4.600, glaube ich, sind steuerfreie Pauschale. Das klingt viel, ist auch viel, aber sie arbeiten auch viel. Und das ist der Punkt, wo man dann ansetzen kann. Der eine, nämlich wann machen die denn das eigentlich noch? Weil wir haben ein Vollzeitparlament. Und das andere ist, und da geht eigentlich die Offenlegungspflicht nicht weit genug aus meiner Sicht. Da spielen Datenschutzaspekte eine Rolle, aber nicht nur. Es ist nicht ganz konkret nachzuvollziehen in jeder Hinsicht, von wem diese Gelder kommen. Und das ist so ein bisschen wie mit den Spenden. Wenn man also einen Euro unter der Spendengrenze spendet und das ständig tut, wird nicht veröffentlicht, von wem das Geld kommt. Hier wissen wir jetzt absolute Zahlen. Spitzenreiter ist, wenig überraschend, ein FDP-Politiker, Markus Heerbrand, der als Steuerberater nebenbei, neben seiner Volltätigkeit als Abgeordneter, 3,2 Millionen Euro verdient hat und das nur im Jahr 2022. Noch ein Steuerberater auf Platz 2 von der CSU, Sebastian Brehm, 2,6 Millionen. Dann kommt Thomas Heilmann, ein Berliner Abgeordneter, der Firmenbeteiligungen hat. Da muss er sich wahrscheinlich nicht selber drum kümmern, da wird er jemanden haben. Das ist auch immerhin 1,2 Millionen und so weiter. Dann kommt schon Sarah Wagenknecht. Auch eine Grüne ist dabei auf Platz 5, Ophelia Nick, die mit Firmenbeteiligung immerhin 718.000 Euro letztes Jahr gemacht hat. Eine SPD-Abgeordnete, Nezahet Baradari, Kinderärztin, als Kinderärztin nebenbei 482.000 Euro verdient.
Da habe ich auch
aufgemerkt. Das ist schon krass.
Jetzt haben Sie ein paar Berufe genannt von denen, die da die Spitzenreiter sind. Und ich fand es schon auch bemerkenswert, in diesen ersten 15, die ich mir genauer angeguckt habe, da sind sehr viele Rechtsanwälte auch drunter. Vielleicht muss man ja auch da ansetzen, dass man sagt, warum sind denn eigentlich so viele Steuerberater und Rechtsanwälte im Bundestag, die dann nebenher vielleicht, kann ich sogar halbwegs nachvollziehen, vielleicht als Chef einer Kanzlei ja gar nicht mehr die große Arbeitslast haben, aber eben ja schön mitverdienen. Ist es nicht besser, dann nochmal drüber zu diskutieren, ob wir eine andere Zusammensetzung brauchen? Weil wenn jemand, was weiß ich, aus dem Bildungsbereich kommt, Lehrerin war, dann geht das ja zeitlich tatsächlich gar nicht, einen Vollzeitjob als Lehrerin an der Schule weiter auszuüben. Dann kommen aber auch nochmal Menschen, die eben nicht in den Bundestag kommen und fröhlich ihren sehr, sehr gut dotierten Job daneben weitermachen.
Das ist ja ein sehr altes Thema. Also wie bekommt man eine bessere Durchmischung, eine höhere Diversität auch in den Bundestag rein? Wir haben uns ja angeschaut, die 252 Abgeordneten mit Nebentätigkeit und Verdienst von den über 700 haben die klassische Struktur. Davon sind 87 Rechtsanwälte, 23 Geschäftsführer, 11 Publizisten, Vortragsredner, 9 Mediziner, 9 Land- und Forstwirte, 9 Lehrende, ein Handwerker, einer und ein Hafenarbeiter. Also da kann man natürlich eigentlich nur an die Parteien selbst appellieren, dass sie bei der Aufstellung ihrer Listen versuchen, möglichst mehr Diversität reinzubekommen. Aber man weiß natürlich, dass diejenigen, bei denen reden, der Beruf ohnehin schon ist, und das trifft bei den meisten Rechtsanwälten jedenfalls zu, natürlich auch Vorteile haben bei der inneren Auswahl, was die Listenplätze betrifft von Parteien.
Jetzt finde ich einen anderen Aspekt noch wichtig. Sie haben jetzt gerade den einen Handwerker angesprochen. Das ist ja jemand, der ja in den meisten Fällen selbstständig sein dürfte. Und seine Selbstständigkeit, wenn er jetzt natürlich nicht irgendwo als Tischler weiterarbeiten kann zum Beispiel, auch aufgibt, um in den Bundestag einziehen zu können, um da arbeiten zu können. In diesen Fällen kann ich dann sogar schon nachvollziehen, dass man sich irgendwo ein Standbein noch offen hält. Weil man ja sonst, wenn man vielleicht nach der nächsten Wahl nicht mehr im Bundestag landet, plötzlich komplett vor dem Nichts steht.
Mhm. Genau. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wenn wir sagen, es wäre schon wünschenswert, wenn Menschen auch in die Politik kommen, die nicht seit 20 Jahren versucht haben, die Leiter von unten nach oben zu kraxeln, sondern die berühmten Quereinsteiger mit Expertise, hat man es eben oft mit Menschen zu tun, die tatsächlich auch geschäftliche Verbindungen haben, die unter Umständen kollidieren mit ihrer Tätigkeit als Abgeordnete, sei es im Wirtschaftsausschuss oder wo auch immer, bei Regulierungsthemen, haben die unter Umständen Eigeninteressen und haben nicht als Volksvertreter das Ganze im Blick, sondern tatsächlich auch ihr eigenes wirtschaftliches Interesse. Aber da sage ich grundsätzlich, hilft nur die maximale Transparenz, damit sich jeder und jede selbst ein Bild davon machen kann, warum hat dieser Mensch unter Umständen so oder so abgestimmt.
Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Nächste Woche wollen die Apotheken streiken. Sie wollen am 14. Juni nicht aufmachen, weil sie gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung demonstrieren wollen. Die Apothekerverbände, die weisen da zum Beispiel hin auf Lieferengpässe, auf den Personalmangel und auch auf eine Unterfinanzierung. Und ich muss ja zugeben, Herr Marold, dass ich erstmal dachte, ja, ja, ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, diese Unterfinanzierungsbehauptung. Wie reagieren Sie denn darauf?
Spontan genauso, weil das hat sich als Klischee natürlich fest eingebrannt, ne? Dass man immer, wenn es irgendwo, egal wo es ist, etwas teurer wird, sagt man, ist ja ziemlich Apotheke hier. So. Das heißt also, die Apotheker sind bei uns abgespeichert als diejenigen, denen es mehr als gut geht, die auch einen gewissen Schutzraum haben. Und das bröckelt offensichtlich und das ist ein Anlass, sich damit mal zu beschäftigen, auch wenn man nicht sofort jede Parole ernst nehmen muss. Aber wenn man sich mal genau anschaut, Wie ist es eigentlich in Apotheken? Also die reden von Lieferengpässen und auch die Kinderärzte warnen ja schon wieder vor einem Medikamentenmangel. Und wann immer ich in eine Apotheke gehe und mir etwas abhole, was mir verschrieben wurde oder was ich auch ohne Verschreibung kaufe, ich kriege immer zu viel. Und das Thema Packungsgröße zum Beispiel scheint mir sehr viel drängender, als das große Gejammer wert ist, über Medikamentenmangel jetzt zu sprechen. Da tut sich aber erbärmlich wenig, finde ich. Oder auch die Möglichkeit, dass man angebrochene Packungen wieder zurückgeben kann und so weiter. Also da habe ich den Eindruck, dass einerseits das System ins Rutschen gekommen ist und es funktioniert nicht mehr so wie früher, dass aber andererseits die Fantasie auch stecken geblieben ist. Und da aber fragt man sich natürlich, was macht der Karl Lauterbach?
Wollte gerade sagen, das ist ja nicht die Aufgabe der Apotheken oder der Apothekerinnen, Apotheker selber zu sagen, ja klar, wollen wir kleinere Packungsgrößen, weil natürlich die größeren sicherlich ein bisschen lukrativer sind, würde ich als gute Kaufmännin auch nicht machen, aber ja, sie wollten was an Karl Lauterbach richten.
Naja, also er rennt ja im Moment eigentlich allem hinterher. Er war wahrscheinlich zu sehr absorbiert mit seinem Lieblingsthema, wenn man das so sagen darf, Corona. Und wir müssen ja auch noch mal sehen, ohne Corona wäre er nie Bundesgesundheitsminister geworden, weil es gab auch in seiner eigenen Partei genug Zweifel daran, ob er auf diesem Posten der Richtige ist. An seiner Expertise gibt es weniger Zweifel, aber an seiner Art des Regierens dann doch schon.
Jetzt hat er aber ja gerade letzte Woche seine Krankenhausreform auch noch mal ein bisschen detaillierter vorgestellt. Da gab es aus meiner Sicht aber, so habe ich es wahrgenommen, schon auch aus dem Gesundheitsbereich durchaus auch Beifall.
Ja, er ist ja auch sehr flexibel, weil er hat da etwas vertreten, was er über viele, viele Jahre, als er noch nicht Minister war, vehement bekämpft hat. Und das ist ja immer die Frage, wie man einerseits auftritt, mit welcher, ich sage es jetzt mal so, Selbstherrlichkeit einerseits und mit welcher Konsequenz andererseits. Und da scheint mir doch noch ein bisschen Luft nach oben zu sein bei Karl Lauterbach.
Nochmal gerne zurück zu den Apotheken. Wir sind ja eingestiegen gerade mit dieser Ankündigung, dass da ein Tag zugemacht wird. Und wir haben ja beide auch über dieses Klischee gerade gesprochen, dass Apotheken, dass das Apotheken doch eigentlich auch nach wie vor gut zu gehen hat. Aber ich habe mal geschaut, weil auch ein Klischee, was oft genannt wird, so diese Anzahl der Apotheken ist. Also viele sagen, ja, in meinem Kiez, irgendwie in meiner Straße gibt es allein schon drei. Das kann doch nicht wirtschaftlich sein. Ich war aber überrascht, als ich nachgeschaut habe, denn die Apothekendichte ist in Deutschland gar nicht mal irgendwie total hoch im EU-Vergleich. Also es gibt hier 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner und das sind auch deutlich weniger als in den letzten Jahren. Also da gehen auch wirklich viele Apotheken sagen, ja, lohnt sich nicht mehr, mache ich nicht mehr auf. Und das ist im unteren Drittel im EU-Vergleich. Durchschnittlich sind es 32 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Ganz vorne Griechenland mit 88 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Also auch da lohnt sich ja dann doch nochmal der genauere Blick.
Ja. Vor allen Dingen lohnt es sich, den Aspekt des Onlinehandels da auch nochmal mit einzubeziehen. Und da muss man tatsächlich sagen, da haben die Apothekerverbände ähnlich wie viele andere Branchen versucht, die Sache auszusitzen, anstatt sie sich zu eigen zu machen. Und dem rennen sie jetzt natürlich hinterher. Und was die Unterschiede betrifft, dafür gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Gründe in den einzelnen Ländern. Auch die Gewinnspannen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja auch klar. Aber dass die Apotheker es versäumt haben, das Thema Onlinehandel zu ihrem zu machen, fällt ihnen jetzt auf die Füße. Und da dann einfach nur zu jammern und zu sagen, hallo Hilfe, lieber Staat, ist dann eben auch selbst ein wenig fantasielos.
Der Chefredakteur des Tagesspiegels ist mein Gast hier heute Mittag, Lorenz Marold. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam hier heute auf die Themen schauen, die wichtig sind. Bundeskanzler Olaf Scholz lädt heute den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Essen ein, und zwar in der Stadt, in der er wohnt, in Potsdam. Das genaue Restaurant und somit das Menü ist jetzt noch nicht bekannt. Oder konnten Sie durch Ihre internen Recherchen rausfinden, wo die beiden speisen werden, Herr Marold?
Nee, da habe ich meine Recherchekapazitäten heute anders eingesetzt. Ist vielleicht auch nicht das Relevanteste, in welche Wachtel da gebissen wird oder welcher Aal aus irgendeinem Werder da aufgetischt wird. Interessant ist in der Tat, das ist ja sozusagen in einer Situation, in der das deutsch-französische Verhältnis so zerrüttet ist, wie es schon ewig nicht mehr war, schwierig wird, wegen der äußeren Umstände tatsächlich auf den Punkt zu kommen, weil Macron für nicht nur den deutschen Geschmack, sondern auch europäisch sich sehr irrlichternd durch das Weltgeschehen bewegt hat in den letzten Monaten.
Warum?
Ja, weil man doch schon den Eindruck haben konnte, dass er nicht konzertiert vorgeht in den großen Krisen, sondern dass er versucht, eine eigene persönliche Rolle zu spielen. Das hat natürlich auch interne Gründe. In Frankreich steht er sehr unter Druck. Da geht es gerade auch um die Entscheidung wieder bei den Renten. Da gibt es große Aufstände. Er musste jetzt ja schon einmal eine Notlösung, die eigentlich nur als Notlösung vorgesehen ist, im Parlament ziehen, um sich überhaupt durchsetzen zu können. Und er muss tatsächlich, man sagt es sehr ungern, aber in diesem Fall ist es wohl so, den starken Mann markieren. Und das ist natürlich immer riskant.
Wer früher schon auch das starke Duo markiert hat, waren ja immer Merkel und Macron, die so als die Zugpferde auch in der EU auch wahrgenommen worden sind. Wenn ich jetzt, ja, heute habe ich nochmal drüber nachgedacht, wann war denn eigentlich das letzte deutsch-französische Treffen, das mir so im Kopf ist? Und ich muss zugeben, so dieser Geist der deutsch-französischen Zusammenarbeit, der scheint nicht mehr so zu glitzern. Mir ist zumindest nicht sofort was eingefallen und auch nicht inhaltlich etwas, wo die beiden so vielleicht etwas auf eine Linie setzen, auch EU-mäßig.
Ja, also man muss ja schon auch sagen, dass das Thema deutsch-französische Freundschaft immer sehr symbolbeladen war. Das hat historische Gründe, das ist völlig klar, aber es wurde natürlich auch immer befeuert mit großen Symbolen. Also wir haben alle wahrscheinlich im Kopf Helmut Kohl und François Mitterrand, wie sie Hand in Hand an den Gräbern stehen. Das brennt sich natürlich ein. Das war eine große Versöhnungsgeste dieser beiden Länder, die sich in zwei Weltkriegen tatsächlich gegenseitig vernichtet haben nahezu.
Aber hat man dann nicht auch als heutiger Politiker das im Hinterkopf, die Verantwortung, das auch weiterzuführen? Und das soll ja nicht trashig oder seltsam werden, ne? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Symbol um des Symbols willen, aber doch so ein bisschen mehr Glitzer und ein bisschen mehr auch Bekenntnis zu dieser deutsch-französischen Partnerschaft würde vielleicht nicht schaden.
Ja, das mag sein. Wobei wir stellen ja hier fest, etwas, das wir auch in anderen Punkten merken, dass die Schrecken der beiden Weltkriege langsam von der Tagesordnung verschwinden, langsam auch aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden, gerade auch der jüngeren Menschen. Wir sehen es an der Kolonialismusdebatte. Das spielt effektiv nicht mehr die Rolle, die es noch vor 10, 15, 20 Jahren gespielt hat. Und damit umzugehen, fällt wahrscheinlich gerade etwas älteren Politikern schwer, die immer darauf gesetzt haben, dass es quasi naturgegeben ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten müssen. Das sehen offenbar viele inzwischen anders.
Jetzt ist es ja auch kompliziert, weil verschiedene andere Partner auch wegfallen. Also gerade Italien zum Beispiel, Mario Draghi war ja auf jeden Fall auch ein EU-Verfechter, der auch oft schon so als Dritter im Bunde wahrgenommen wurde, um da als EU-Zugpferd auch zur Verfügung zu stehen, würde ich fast sagen.
Da haben wir jetzt Meloni.
Und
es in der Tat, das europäische Projekt wackelt, nicht nur weil Großbritannien, weil England also England ausgetreten ist, weil wir im Osten tatsächlich überhaupt keinen Boden unter die Füße kriegen, was europäische Werte betrifft. Es betrifft zum Teil Polen, es betrifft stärker Ungarn. Ist überdehnt. Und das stellen wir jetzt fest. Und es gibt nicht wirklich eine Lösung. Manche mögen sich erinnern, Joschka Fischer, Wolfgang Schäuble, die Idee des Kerneuropas zu stärken, könnte eine Lösung sein. Das traut sich nur im Moment keiner laut auszusprechen.
Und dann kommt auch noch der Aspekt Finanzpolitik dazu. Das ist tatsächlich ein Punkt, über den jetzt schon spekuliert wurde, dass das auch heute bei Scholz und Macron Thema sein könnte. Da gibt es ziemlich gegensätzliche Haltungen. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner hat immer wieder klar gemacht, ja, auch auf EU-Ebene wollen wir keine neuen Schulden. Wir müssen den Stabilitätspakt einhalten. Und Frankreich will die EU-Schuldenregeln eigentlich am liebsten ein bisschen lockern. Also auch da kein deutsch-französischer Moment.
Nein, wobei man sagen muss, dass das Thema Schulden ja auch in Deutschland extrem umstritten ist. Also es werden ja ständig Schattenhaushalte, Sonderfonds gebildet, um sich Ausgaben leisten zu können, von denen man meint, sie sich leisten zu müssen. Das betraf ja auch jetzt das Thema Energieunterstützung. Das betrifft in den einzelnen Ländern aber auch ganz massiv das Thema Flüchtlinge zum Beispiel, wo man tatsächlich mit den Haushalten, die man aufgestellt hat, konform nicht mehr klarkommt. Und natürlich gibt es eine starke populistische Bewegung, der sich immer mehr Menschen anschließen, die sagen, gebt halt mehr aus. Und da geraten diejenigen, die auf die Stabilität pochen und die vielleicht auch die Schrecken der Jahre, als es instabil war, tatsächlich noch kennen und vor Augen haben, die kommen deutlich mehr unter Druck.
Der Chefredakteur vom Tagesspiegel war mein Gast heute Mittag. Danke, Lorenz Marold, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag noch.